sta parlando. Aspetta, sì, stimati, stimati, in greci, la avi, caranara, vinda, sila, bhakti, viran, Goswami, Maharaja, sila, Prabhupada, ki, jai, anand, koti, vaishnava, vrinda, ki, jai, iskon, founder, acharya, sila, Prabhupada, ki, jai, namacharya, sila, haridas, thakur, ki, jai, prem, sita, ho, si, krishna, chaitanya, prabhu, niti, ananda, shir, vedaka, radha, sila, sabi, gaur, bhakta, vrinda, ki, jai, samaveda, bhakta, vrinda, ki, jai, Gopremananda Hari Hari Bol. All glories to the assembly devotees. All glories to the assembly devotees. All glories to the assembly devotees. All glories to Sri Sri Guru Sri Ranga. All glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna. Shamananda, gehst du bitte mal zum Altar und sagst, könntest du auch bitte herausfinden, wann jetzt genau die das Ende dieser Vorlesung kommt. Also, das war nämlich nicht ganz klar. Jetzt ist es nach der Sommerszeit, Viertel nach sechs. Wann sollen wir zu Ende sein? Nach der Sommerszeit um 7 Uhr oder nach der Sommerszeit um 8 Uhr? Das ist nämlich, wir sind hier, wir halten nämlich fest an der ursprünglichen Zeit für die Deities, nicht? Und dann, eigentlich sollten wir um 8 Uhr nach dieser Zeit fertig sein. Wir haben beschlossen, Krishna richtet sich nicht nach den bedingten Willen. Also, aber vielleicht ist das nicht so ganz klar, das muss ich dann aber wissen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bitte fühlt euch jetzt versetzt an das Ufer der Ganga zu einer philosophischen Diskussion. Im Hintergrund hören wir über Lautsprecher einen Tempel, der 24 Stunden Kirtan macht. Oh, jetzt hat er gerade gestoppt. Es war so, dass noch bis jetzt keiner gewaschen war, um die auf dem Altar zu können und das auszuschalten. Aber hier ist jetzt ein gewaschener Gerät da gewesen. Heute, wir möchten beginnen, indem wir unsere Ehrbietung Srila Prabhupada bringen. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Smada Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Vacharine Nivashesha Shonyavadi Vaskatyadi Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Garada Siva Sadi Go Vakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen zum letzten Teil dieses Seminars, der Pfad des spirituellen Lebens. In diesem letzten Teil möchten wir eine Zusammenfassung geben von der Philosophie des Krishna-Bewusstseins. Wir haben uns aus zwei Gründen hierzu entschlossen. Der erste Grund ist, dass wir dachten, es sei gut, wenn ihr einmal einen Überblick habt über das ganze Krishna-Bewusstsein. Der zweite Grund ist, dass ihr, wenn ihr vielleicht in eine Situation kommt, wo ihr das Krishna-Bewusstsein oder diese Philosophie in irgendeiner Weise repräsentiert, dass ihr gut daran tut, in einer Kurzform einen Gesamtüberblick zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ganz gut ist, wenn man sich nicht bemüht, jeden einzelnen Punkt aufzuschreiben, denn es werden sehr viele und sehr konzentrierte Punkte sein. Ich werde auch nicht so viel Zeit darauf verwenden können, jeden einzelnen Punkt umfassend zu erklären. Man könnte für jeden dieser Punkte bestimmt 3 Monate sprechen. So viel Zusatzwissen gibt es dazu. Hier soll es einfach nur eine Übersicht sein, die euch helfen soll, auf zweierlei Art und Weise mit der Philosophie umzugehen. Erstmal für euch zu wissen und zweitens dann, wenn ihr es präsentieren möchtet, zu Freunden oder zum aktuellen Tagesgeschehen und so weiter, dass ihr dann etwas habt. Es heißt, dass das, was jetzt folgen wird, das heißt Sri Tattva Sutra. Tattva heißt so viel wie Wahrheit und Sutra ist eine Zusammenfassung von einem komplexen philosophischen Inhalt in einen kleinen Satz hinein. Das ist also kondensierter Nektar, Creme-Karamell sozusagen. Das, was jetzt folgt, ist direkt, was Chaitanya Mahaprabhu gepredigt hat während seines Erscheins vor 500 Jahren. Und da dies von der höchsten Persönlichkeit Gottes selber kommt, was ihr jetzt hören werdet, ist dies die Essenz der gesamten vedischen Literatur. Der erste Punkt, den wir heute dran nehmen, ist, Shri Krishna ist einer ohne einen zweiten. Er ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Brahma und Shiva und selbst Indra, die machtvollsten Halbgötter, verbeugen sich vor Krishna. Das ist jetzt die Erläuterung hierzu. Das nicht materielle Brahman ist die Ausstrahlung aus seinem Körper. Die Überseele ist ein Teil von ihm. Die Universen sind ihm untergeordnet. Er ist der Vater des Universums. Er ist Radharanis Liebhaber. Und er ist leuchtend frisch wie eine Monsunwolke. Er ist vollkommen spirituell. Krishna ist auch aus anderen Gründen die höchste Persönlichkeit Gottes, ohne einen zweiten, die im unser Sampradaya, das heißt der Schülernachfolge, das heißt unserer spirituellen Universität sozusagen, heruntergereicht worden ist. Was ihr jetzt hört, ist ein Satz von Srila Madhvacharya, ein Weisen im 11. Jahrhundert. Krishna wird als diese höchste Wahrheit angesehen, weil er der Ursprung von sowohl der materiellen als auch der spirituellen Welten ist. Das ist also ein Grund. Alles geht von Krishna aus. Nichts, was ihr seht, existiert unabhängig von Krishna. Er ist auch die höchste Wahrheit, weil seine spirituelle Form allmächtig ist. Voller Wissen und voll mit transzendentaler Glückseligkeit. Krishna ist so allmächtig, dass alles auf ihm ruht. Er ist allwissend, indem er alles weiß, selbst die geheimsten Gedanken einer bedingten Seelen und selbst die Zukunft. Und er ist voller transzendentaler Glückseligkeit. Das heißt, er ist nicht abhängig von irgendwelchen anderen Dingen, um glückselig zu werden. Wir müssen zum Beispiel, damit unsere Freude da ist, immer zu etwas anderem hingehen, zum Beispiel zum Essen, oder wir müssen einen Urlaub machen, oder wir benötigen dazu ein Haus. Krishna ist voll mit transzendentaler Glückseligkeit und deswegen unabhängig. Er ist das Reservoir aller glücksverheißenden spirituellen Eigenschaften und er ist die höchste Persönlichkeit Gottes, weil er mit großer Achtung und Zuneigung von Hunderten und Tausenden von Glücksgöttern verehrt wird und auch von unzähligen Millionen von Devotees. Das ist also der erste Kodex. Shri Krishna ist einer ohne einen zweiten, er ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Der zweite Sutra. Obwohl Krishna transzendental ist zu materiellen Eigenschaften, besitzt er als die höchste Persönlichkeit Gottes immense Kräfte, die sich ständig erweitern und die letztendlich der weltlichen Wahrnehmung unzugänglich sind. Durch Shri Krishnas unzählige Kräfte existiert alles, was ihr sehen könnt in dieser phänomenalen Welt und auch in der nominalen Welt, also der Welt, die diese unsere Wahrnehmung transzendiert. Auch hierzu gibt es zwei Verse, die ich vorlesen möchte. Gepriesen sei die höchste Persönlichkeit Gottes, der nicht verschieden ist von seiner spirituellen Energie, der situiert ist in seiner eigenen Herrlichkeit, dessen jeder einzelne Wunsch sofort erfüllt wird. Das ist eines von Krishnas Kräften. Satya Sankalpa. Er braucht nicht zu arbeiten oder nichts zu tun, damit ein Wunsch erfüllt ist. Schon allein die Tatsache, dass der Wunsch existiert, heißt, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Sagte Nudlowitz. Für eine bedingte Seele wäre das eine sehr gefährliche Kraft. Wenn nämlich der Wunsch total in Erfüllung gehen würde, den man hat, jeder Einzelne, dann kann man sich nur die Hände schütteln. Das würde uns vielleicht in unangenehme Schwierigkeiten bringen. So bei Krishna ist es so. Er ist der Kontrollierer von allem. Es gibt in der Physik einen Satz. Wenn ein Schmetterling mit einem Flügel unerwartet schlägt, kann dies durch eine komplexe Kette von Ereignissen, wenn das passiert in Korea, kann das durch eine Amplifizierung, das heißt eine Verstärkung dieser Sache, dazu führt, dass ein Tornado über Florida losbricht. Es ist in der Physik denkbar und möglich. So, auch solch ein Ereignis findet unter der Kontrolle Krishnas statt. Nichts, aber auch gar nichts, selbst dieses Phänomen. Es gibt Tornados, die so ausgelöst werden, dass eine Störung in den Naturgesetzen so plötzlich auftaucht. Das findet auch unter Krishnas Kontrolle statt. Deswegen, der Devotee muss das verstehen. Alles, was geschieht, ist unter Krishnas Kontrolle. Krishna verändert sich niemals. Seine Kraft, er hat im Wesentlichen drei, seine Kraft hat drei Teile. Erstmal eine persönliche, seine persönliche höhere Kraft. Das ist die spirituelle Energie. Ich will hier mal in die Zuhörerschaft fragen. Wer kennt die drei Energien Krishnas? Es sind unzählig viele letztendlich, aber sie alle lassen sich einteilen in die drei Kategorien. Paul. Was gehört dazu? Ja. Ja. Aha. für kurze Zeit im Tempel, ja. Ja, die dann die zahllosen materiellen Universen, ja. Sehr gut, Paul. Das sind also diese drei, innerhalb in diesen, nun gibt es natürlich unter den materiellen Energien noch viele andere Kräfte. Es gibt noch in der seiner persönlichen, dieser höheren Energie, Wissen, Glückseligkeit und ewiges Sein, also Samvit, Sandini und Chladini, Shaktis und so weiter und so fort. Und unter den Lebewesen gibt es auch noch Einteilungen, nämlich die Nitya Bhattas, die ewig Bedingten und die ewig Befreiten. Aber im Wesentlichen findet alles statt in diesen drei Energien. Deswegen sagen die Schriften Tamasi Ma Jyotir Gamaha. Du Lebewesen, gehe aus der dunklen, der materiellen Energie zu der anderen, der höheren spirituellen Energie. In diesem Kodex sind auch die drei Energien drin. So. Gepriesen sei Lord Hari, der, wenn er die Liebe erfährt, die Transformation der Chladini-Shakti erfährt, der die Ekstasen der Samvit-Kraft erfährt und der in spirituellen Reichen existiert, die durch seine Sandini-Kraft, die Kraft des ewigen Seins, existiert. So genießt der höchste Herr Hari die, seine Nektarspiele in Braj, eingetaucht in den Ozean vom Nektar. Dies sind also Kodexe. Wir haben jetzt den zweiten Sutra gehabt. Obwohl Krishna transzendental zu materiellen Eigenschaften ist, besitzt er als die höchste Persönlichkeit Gottes sich immer erweiternde, immense Kräfte, die der materiellen Wahrnehmung unzugänglich sind. Wir können sie nicht mit diesem materiellen Sinn sehen. Wir können wohl ihre Wirkung erfahren, aber wir können sie nicht sehen. Genauso wie ein Elektron von niemandem bisher gesehen wurde. Man kann nur seine Wirkung sehen, indem er es durch eine Nebelkammer, so heißt es, schickt und sieht dann in dieser Kammer die Spur, die es hinterlässt, und schließt von dieser Spur auf sein Sein. Schauen wir zu Malaventrapuri, wenn ich versuche, wissenschaftlich zu werden. Der dritte Sutra. Es gibt unzählige widersprüchliche Eigenschaften, die zugleich in Sri Krishna existieren. Daran ist nichts Ungewöhnliches oder Wundervolles. Wir haben diesen Punkt, der in westlicher Theologie manchmal behandelt wird, schon einmal erklärt. Die Frage ist, kann Krishna einen Stein schaffen, der schwerer ist, als er ihn heben kann? Was jetzt? Wenn Krishna keinen Stein schaffen kann, der schwerer ist, als er ihn heben kann, dann ist er nicht allmächtig. Kann er nämlich etwas nicht. Nämlich den Stein, den kann er nicht schaffen. Und wenn Krishna aber einen Stein schaffen kann, der schwerer ist, als er ihn heben kann, dann muss er noch Kraftmittel nehmen. Dann kann er also, ist er nicht so stark. So, was sollen wir jetzt machen? Man müsste erst die Vorstellung haben von der Stein. Das ist ein guter Punkt. Das ist der Punkt. Diese Frage lässt sich so beantworten. Ja, Krishna kann einen Stein heben, der schwerer ist, als er ihn schaffen kann. Und dann dreht er sich um und hebt ihn. Also Krishna kann, ja, wir müssen es nochmal für Frau Dr. König erklären. Krishna kann einen Stein schaffen, der schwerer ist, als er ihn heben kann. Und dann dreht er sich um und hebt ihn. So, Krishna vereinigt also in sich diese lauter widersprüchliche Eigenschaften. Jetzt wollen wir aber mal die westliche Philosophie, die es nie sehr weit geschafft hat, verlassen und wollen anders argumentieren. Zum Beispiel sagt man, Krishna existiert. Doch Gott ist vor einer Existenz. Wenn wir von Existenz sprechen, dann meinen wir meistens etwas, was geschaffen worden ist. Krishna wird aber nicht geschaffen und Krishna vergeht selbstverständlich nicht. Krishna, wir sagen auf der einen Seite, Krishna beschützt und Krishna vernichtet. Doch auf der anderen Seite sagen wir, dass Krishna nichts zu tun hat mit der materiellen Energie. Wir sagen, Krishna hat keine Beine, aber trotzdem bewegt er sich schneller als der schnellste Dauerläufer. Krishna hat keine Hände, aber trotzdem akzeptiert er alles, was ihm dargeboten wird. Wenn wir also von diesen widersprüchlichen Eigenschaften sprechen, so müssen wir uns über die Allmacht Krishnas Gedanken machen. Krishna hat nichts mit dieser materiellen Welt zu tun, aber er hat transzendentale Eigenschaften, und mit diesen Eigenschaften nimmt er einen Kontakt mit seinen Devotees auf. So, ich möchte euch auch hierzu etwas aus dem Pramaya Tattva vorlesen, wo die widersprüchliche Natur des höchsten Herrn erwähnt wird. Durch mich, sagt Krishna, in meiner unmanifestierten Form wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in mir, doch ich bin nicht in ihnen. Alles, was geschaffen ist, ruht nicht in mir. Betrachte nur meinen mystischen Reichtum. Also entweder ist Krishna überall gegenwärtig und alles ruht in ihm, oder er ist eben nicht gegenwärtig und nichts ist in ihm. Aber beides geht nicht, nach unserer Logik. Dieser Punkt wird erklärt. Die Tatsache ist, dass die höchste Persönlichkeit Gottes unvorstellbare Kräfte besitzt, Yogam Aishwaram, sodass er, durch die er diese augenscheinliche Widerspruch lösen kann. Dies ist die Meinung von denjenigen, die die Wahrheit kennen. Mit anderen Worten, Krishna hat einerseits nichts mit dieser materiellen Welt zu tun, indem er transzendental zu ihr ist. Aber durch seine Energien, durch das Brahman, welches nicht verschieden von ihm ist, was er selber ist, ist er hier in dieser Welt gegenwärtig und so ruht die Welt auf ihn. Das war jetzt eine Erläuterung zu diesem dritten Satz.
Unzählige widersprüchliche Eigenschaften existieren gleichzeitig in Sri Krishna. Dies ist nichts Ungewöhnliches oder Wundervolles. Wir werden hiervon noch mehr hören von diesem Punkt, aber wollen jetzt zu Punkt 4 gehen. Der Punkt 4 ist, die höchste Persönlichkeit Gottes Sri Krishna, deren Form ewig ist, voller Bewusstsein und glückselig, kann nicht mit unseren weltlichen Fähigkeiten erkannt werden. Er kann nur durch transzendentales, hingebungsvolles Dienen erkannt werden. So, unsere weltlichen Eigenschaften, etwas zu erkennen, sind zunächst einmal Pratyaksha. Das ist die direkte Wahrnehmung. Und dann gibt es eine zweite Eigenschaft, Anumana, das ist eine Vermutung. Doch mit diesen beiden Sachen kann man nicht alles erkennen. Zum Beispiel sehe ich, Lila Schuka hat die Augen geschlossen, jetzt nicht, aber vorhin. Ich sehe das direkt, er hat die Augen zu. Und ich weiß aber jetzt noch nicht genau, was das bedeutet. Er versucht er zu verdauen und seine ganze Aufmerksamkeit ist im Magen. Oder versucht er sich zu konzentrieren und seine Aufmerksamkeit ist im Gehirn. Da kann ich jetzt nur Mutmaßungen anstellen. So, also direkte Wahrnehmung und Mutmaßung führen nicht zum Ergebnis. Das klassische Beispiel, was gegeben wird in den Nyaya-Schriften, den Schriften, die sich mit Logik-Didaktik beschäftigen, ist ein Feuer auf dem Hügel, was aber mit besser, so ist Rauch auf einem Hügel. So, wenn wir unsere direkte Wahrnehmung nehmen und unsere Anuman-Vermutung, die sich auf die direkte Wahrnehmung schließt, stützt, müssten wir eigentlich schließen, auf dem Hügel ist ein Feuer ausgebrochen. Richtig? Denn nach der direkten Wahrnehmung ist dort, wo ein Rauch ist, auch ein Feuer. Doch das kann nicht immer, das macht nicht so sein. Es mag sein, dass gerade dieses Beispiel wird gegeben, ein riesen Regensturm losgebrochen ist über den Hügel und das Feuer ausgelöscht hat und deswegen jetzt nur noch Rauch da ist. Nicht? Also direkte Wahrnehmung und Vermutung, die sich auf direkte Wahrnehmung stützt, führt nicht immer zum Ziel. So, die höchste Person, Krishna, kann, wenn schon weltliche Dinge nicht wahrgenommen werden können durch eine die weltlichen Vorgänge, nämlich die direkte Wahrnehmung und Vermutung. Wie ist es denn erst mit Krishna? In der Gopal Tapani Upanishad wird ein anderes Beispiel gegeben. Es heißt, genauso wie eine Melodie in einer feinstofflichen Form existiert, existiert Gott in einer spirituellen Form. Das muss jetzt erläutert werden. Wenn wir eine Melodie hören, hören wir keine Form. Auf der anderen Seite jedoch entsteht in unserem Geist etwas Dingliches durch die Melodie, also so etwas wie eine Form, weil es uns nicht mehr loslässt, wie ein Ohrwurm, nicht, der sich eingebohrt hat. Lila Schuka ist ein Musiker, der kann euch sagen, wie Melodien sehr wohl eine Form haben, das heißt eine Substanz haben. Ist es nicht? Wenn du eine Musik hörst, dann siehst du Farben, Landschaften, alles Mögliche. Nicht? Dann vergisst Lila Schuka sogar das Schalten in einem Auto. Das habe ich selber mit eigenen Augen gesehen. So, da ist also etwas da, was aber auf der feinstofflichen, eine nicht grobstoffliche Form, eine feinstoffliche Form. Heute Morgen wurde darüber in der Vorlesung gesprochen, was genau passiert ist. Anyway, das ist etwas sehr, es geht nur um ein Beispiel und nicht um eine wissenschaftliche Auflösung dieser feinstofflichen Form. So, Melodien sind Schwingungen, die eine Form im Äther haben, etwas, und die im Geiste wahrgenommen werden. So, aber eine Melodie kann nicht wahrgenommen werden mit den Augen, wie es da schwingt, durch die Gegend geschwungen kommt und so weiter. So, genauso wie Gott existiert in einer Form, eine feinstoffliche Form ist, wie die Form einer Melodie, jedoch die eine spirituelle Form ist. Das ist der vierte Satz. Der fünfte Satz. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, ist die höchste absolute Wahrheit, jenseits des Einflusses von Zeit und Raum. Alles, was sich hier in dem Königreich von Zeit und Raum befindet, untergeht Transformierung. Ob das nun gewaltige Milchstraßensysteme sind, die zusammenfallen und wieder entstehen, ob es Diamanten sind, die über die Millionen von Jahren in Staub zerfallen, ob es unser Körper ist. Im Laufe der Zeit nehmen die Atome eine andere Platzierung ein. Sie werden aufgelöst und kommen in anderer Form wieder. Krishna jedoch, bei Krishna geschieht dies nicht. Er ist ewiglich eine jugendliche Erscheinung, nicht älter als 16 Jahre, als Shamashundara. Hier kritisieren wir das christlich geprägte Gottesbild von einem Mann, der ergraut. Das heißt, die Zeit hat einen Einfluss auf ihn, auf die Schläfenhaare. Sie werden grau, Senilität setzt ein, wahrscheinlich bald mürbe Knochen und dann stirbt der arme Kerl und wir können ihn begraben. Nicht? Das ist die Schlussfolgerung, wenn wir sagen, Gott ist ergraut, weil er so alt ist. Nicht, weil er so alt ist, deswegen ist er grau. Hier ist ein Konzept, wo Gott in Raum und Zeit existiert, aber das ist nicht das Konzept von den Vedas. Die höchste Persönlichkeit, Shri Krishna, ist die höchste absolute Wahrheit jenseits des Einflusses von Raum und Zeit. Der sechste philosophische Punkt. Obwohl Shri Krishna transzendental ist zu Materie und zu spiritueller Natur, erweitert er sich durch diverse Energien als die kosmische Manifestation, die sowohl aus Materie und aus spiritueller Natur besteht, für seine Spiele. Dieser Satz ist ein Satz, der sehr kontrovers ist in der indischen Philosophie. Es gibt einige, die sagen, wie kann man sagen, Gott erweitert sich in den Kosmos als ein Lila? Dieses Lila, dieser Kosmos ist grausam. Er ist voller Geburt und ist voller Tod. An dieser Stelle möchte ich an Madhavendra Puris Vorlesung erinnern. Did you talk about design? Yeah. Gut. Madhavendra Puri hat uns heute Morgen erklärt, dass die materielle Welt sich nicht durch zufällige Entwicklung so komplex hat arrangieren lassen können, wie sie ist. Sie ist zu kompliziert. Da ist ein Designer dahinter, ein Entwickler, ein Entwerfer. So, diese materielle Welt ist der Entwurf Krishnas. Das ist eines seiner Lilas. Mit den Seen und den Bergen und den kosmischen Strahlungen und den UFOs drin, mit dem Unmöglichen und dem Möglichen, darum geht es, ist eines ein transzendentales Spiel des Herrn. Ist dieses Spiel grausam? Nein. Mit diesem Kosmos, den der Herr geschaffen hat, der so vielseitig ist, hat er eine bestimmte Absicht, die uns dazu schlussfolgern kann, dass es hier um ein Lila geht. Weil Maya sieht, wie die Lebewesen, dass sich die Lebewesen Krishna gegenüber avers verhalten, also dass sie Krishna entgegengesetzt handeln, dass sie begierig sind, eigene Freude zu finden, und weil Maya sieht, dass sie sich nicht über ihre spirituelle Natur bewusst sind und Bestrafung verdienen, weil sie gefesselt sind von den Erscheinungsweisen, bedeckt Maya sie mit grobstofflichen und feinstofflichen Bedingungen und bindet sie mit den Ketten des Karmas, die zu viel Leiden führen. Auf diese Weise werden die gefallenen Seelen auf und nieder durch die himmlischen und höllischen materiellen Welten geführt. Heute Morgen wurde in der Vorlesung über die Brahmaputscham gesprochen, die einzelnen Stufen, feinstoffliche Körper, der grobstoffliche Körper. Das ist eine Bedeckung Mayas über die spirituelle Seele, sodass das Lebewesen durch die materielle Welt geführt wird, entsprechend seiner Wünsche, die sich im grob- und feinstofflichen Körper erfüllt. Jetzt werdet ihr, jetzt merkt bitte nochmal auf, ich lese hier übrigens aus dem Gauranga Lila Smaranam vom Bhaktivinoda Thakur. Das Lebewesen wandert also auf und ab von höheren Planeten zu niederen Planeten. Manchmal sieht es einen rein Vaishnava, von dem der Nektar der Worte über Hari strömt. Es fühlt sich angezogen zu diesem Vaishnava, wendet sich Krishna zu und hört nach und nach mit dem Materialismus auf. So nimmt man denn seine ursprüngliche spirituelle Form wieder an und genießt den leuchtend klaren, reinen Nektar. Hier seht ihr, wieso die Vaishnava Acharyas diese materielle Welt als ein Lila bezeichnen. Auf der einen Seite wird das Lebewesen, wird dem Lebewesen die Möglichkeit gegeben, praktisch wie ein Delfin auf und ab zu tauchen im materiellen Ozean. Auf der anderen Seite jedoch ist durch Krishnas Lila in diese Welt viel reingesetzt worden. In diese Welt sind reine Vaishnavas reingesetzt worden. Der heilige Name ist erschienen. Prasadam ist erschienen. Das heilige Dharma ist erschienen. Und die transzendentalen Spiele des Herrn sind manifestiert worden. Er ist der Kraft des höchsten Persönlichkeit Gottes. Sie sind manifestiert worden für alle Lebewesen. Große Weise teilen die Lebewesen in 10 Kategorien ein. Und in all diesen Kategorien von Lebewesen erscheint Krishna und vollführt sein Lila. Die fangen mit den Lebewesen im Wasser. Es geht hoch zu Halbtierform. Es ist alles, was es in diesem Universum gibt. Dann geht es sogar zu Zwergformen, zu barbarischen Formen, zu zivilisierten Formen, zu Weisen, zu einer weisen Form, zu einer superweisen Form. Und es gibt auch Lebewesen, die in der nicht der weisen oder superweisen Form sind, sondern in der zerstörerischen Form. In all diesen Bereichen erscheint Krishna und führt sein transzendentales Lila auf. In der superweisen Form als Lord Buddha, in der Form eines Barbaren als Parushuram, der durch die Armeen läuft und sie niedermäht in einem gewaltsamen Streitaxt-Tanz. Und die überall erscheint die höchste Persönlichkeit Gottes und führt seine transzendentalen Spiele auf. Ich würde also sagen, selbst die Heavy-Metal-Freaks, die immer so Äxte haben in ihren Symbolen. Kennt ihr das? Motorhead oder wie das heißt, habe ich neulich gesehen. Wenn die über Parushurams Lila hören, werden sie angezogen. Nicht? Der Herr, mit anderen Worten, erscheint auf jede Entwicklung der Lebewesen in einer Weise, die höchst anziehend wirkt für diese Lebewesen. Das ist sein Lila. So vollführt Krishna seine transzendentalen Aktivitäten. So. Jetzt geht es weiter. Wir gehen zum 7. Punkt. All diese Punkte, die wir jetzt durchdiskutieren haben, sind nur über Gott, habt ihr bestimmt gemerkt, über Krishna. Das ist die erste Einteilung, man nennt das Tattva Prakaranam. Wir werden auch gleich hören über die Lebewesen, philosophische Punkte. So, der 7. Punkt ist, Sri Krishnas transzendentale Energie ist nicht getrennt von ihm, sie ist identisch mit ihm. Deswegen haben wir vorhin gesagt, diese materielle Welt beruht auf der Brahman-Energie und ist deswegen Krishna, weil die Brahman-Energie ist Krishna. Das Beispiel, was gegeben wird, ist, Feuer ist immer verbunden mit Brennen. Richtig? Wo immer wir Feuer haben, haben wir Flammen. Diese Flammen sind nicht getrennt vom Feuer. Oder ein Diamant ist immer hart. Die Härte ist immer verbunden mit einem Diamanten, den man dann in Bohrapparaten zum Beispiel benutzt, Zahn. beim Zahnarzt. Das ist immer, diese Härte und der Diamant sind identisch miteinander. Ihr könnt nicht sagen, hier fängt der Diamant an und hört die Härte auf. Das kann man nicht sagen. Versteht ihr das philosophisch? Das ist eine Sache. Und man kann nicht sagen, hier hören die Flammen auf und hier fängt das Feuer an. Oder hier fängt das Brennende an und das Feuer. Das ist eine Sache. Genauso sind die Energien identisch mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Achtens. Shri Krishna ist höchst unabhängig. Er wird niemals von seiner Schöpfung berührt, obwohl er die Ursache aller Ursachen ist. Seht, in dieser materiellen Welt, innerhalb von Raum und Zeit, gibt es bestimmte Gesetze, die aber nicht den Gesetzbinder Geber binden. Zum Beispiel, wenn man Holz in ein Feuer schiebt, verwandelt sich dieses Holz in Asche. Doch Krishna kann sich über diese Gesetze hinwegsetzen. Wir sprechen hier in einem christlich dominierten Land. Ich möchte euch ein Beispiel aus dem Alten Testament geben. Der brennende Dornbusch, der brannte und brannte und wurde nicht zu Asche. Oder wir finden in dieser Welt, dass jemand, der zu Schlussfolgerungen kommt über ein Thema, ohne sich genügend Gedanken gemacht zu haben und verschiedene Informationen über dieses Thema erworben hat, zu falschen Schlussfolgerungen kommt und Fehler macht, unbedacht spricht oder unbedachte Dinge tut. Die höchste Persönlichkeit Gottes hat niemals studiert und trotzdem sind seine Erscheinungen ständig weise. Wir sehen, dass einer, der stiehlt oder falsch ist, Eigenschaften entwickelt, die seinen Charakter verderben. Wir können jedoch sehen, dass Shri Krishna, obwohl er die Zeit eines jeden stiehlt, Krishna reduziert das Leben eines jeden. Er läuft in unsichtbarer Form herum und holt aus jedermanns Tasche Zeit heraus, die Lebensenergie, die Lebenszeit. Ist Krishna nicht in seinen spirituellen Eigenschaften geschmälert. Es gibt da andere Beispiele, die über das Stehlen und über die Aktivitäten Krishnas, die darauf hinweisen. Ich möchte hier auf die vertraulichsten Krishna-Lilas verweisen, die ihr in den Werken der Goswamis nachlesen könnt, wo Krishna in höchst sich nicht nach moralischen Kodexen verhält. Krishna setzt sich auch hierüber vorbei, hinweg. Das liegt daran, dass Krishna niemals von seiner Schöpfung berührt wird. Mit anderen Worten, die Gesetze, die hier gelten, gelten für ihn nicht, denn er ist die Ursache aller Ursachen. So sagt er zum Beispiel von allen
transzendental zu seiner Schöpfung. Der neunte philosophische Punkt, ich darf auch unsere Gäste herzlich begrüßen, die gerade dazugekommen sind. Was wir hier gerade machen, ist, wir gehen durch die immense Philosophie des Krishna-Bewusstseins hindurch und bringen kurze Sätze, die die Philosophie prägnant ausdrücken. Sie sind also in der glücklichen Lage, die Essenz der vedischen Schriften hier zu hören. Sie hätten nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können, um die Philosophie des Krishna-Bewusstseins zu erfahren. So, der neunte philosophische Punkt ist, Shri Krishna ist die höchste absolute Wahrheit. Das heißt, dass alles in ihm vorhanden ist. Nichts kann getrennt von ihm bestehen als etwas, was außerhalb seiner Kontrolle sich befindet. Das christliche Konzept ist hier noch ein wenig dualistisch. Es gibt Gott und den Teufel und ein Wettkampf um die bedingten Seelen. Hier ist hat Gott einen Widersacher. In der Philosophie der Vedas gibt es diesen Dualismus, der auf ein materielles Verständnis hinweist, nicht mehr. Denn Gott beinhaltet alles, das heißt, er ist absolut. Eine absolute Zahl in der Mathematik, da sind alle Zahlen drin, richtig? An absolute number. Gibt es da das Konzept von einer absoluten Zahl? Glaube ich, vielleicht nicht. Noch nicht. Ist gerade geschaffen worden. Das wäre eine Zahl, in der alle anderen Zahlen, die Minuszahlen, die Pluszahlen, die unendlich, alles drin enthalten ist. Aber das geht in der Mathematik nicht. So, in Krishna ist alles enthalten, alles gegenwärtig. Deswegen ist er die absolute Wahrheit. Es heißt somit, dass das Böse der Rücken Gottes ist. Und Illusion ist das verführerische Lächeln, wobei man die perlenhaften Zahnreihen sieht, von der Maya-Kraft, der Illusionskraft des Herrn. Alles ist in Krishna. Zehntens, der zehnte philosophische Punkt. Sri Krishna hat keine materielle Bedürfnisse und keine Wünsche. Er vollführt seine transzendentalen Aktivitäten ganz allein aus seiner grundlosen Barmherzigkeit. Wir haben eben gehört, dass Krishna die absolute Wahrheit ist. Das heißt, alles existiert bereits in ihm. Daraus geht hervor, dass Krishna nichts tun muss, um irgendetwas zu erreichen. Denn alles ist bereits in ihm drin. Er braucht zum Beispiel nicht zu trainieren, um eine bestimmte Fähigkeit zu entwickeln. Alles ist bereits in ihm enthalten. So. Deswegen heißt Krishna Atma Rama, er ist in sich selber zufrieden. Etwas, was wir nicht kennen als bedingte Seelen, die immer arbeiten müssen oder sich bemühen mussten, um ihre Zufriedenheit zu erlangen. So, wenn Krishna deswegen etwas tut, wenn er etwas tut, der eigentlich nichts tun müsste, deutet das darauf hin, dass er etwas tut in seiner Barmherzigkeit. Wie zum Beispiel diese Welt, die eine Chance für uns ist, unser verloren gegangenes Krishna-Bewusstsein zu entwickeln und die transzendentalen Spiele, die er ausführt. Es gibt hierzu ein Lila, was ich gerne zu einem anderen Zeitpunkt erklären möchte, weil es sehr lange ist. Ich möchte euch nur, die ihr es kennt oder euch in den vedischen Schriften gut auskennt, ich möchte auf die Garga Sanghita verweisen. In Berlin haben wir dieses Lila mal ausführlich erklärt. Dort wird beschrieben, wieso Krishna in diese materielle Welt gekommen ist, um die religiösen Prinzipien wieder aufzustellen. Nicht? Und, und ihr werdet sehen, dass es dabei ein transzendentales Spiel war. Es geht dort um Verfluchungen. Aber das muss man jetzt auf der spirituellen Ebene sehen. Ein transzendentales Drama ausgeführt in der materiellen Welt, in der spirituellen Welt, was nur gespielt wurde, um den Nektar, den vielfältigen Nektar des Austausches zwischen Krishna und seinen Devotees zu zeigen, wo auch sehr emotionale Dinge geschehen, die dann dazu geführt haben, dass Krishna und Radha und Viraja in der materiellen Welt erschienen sind. Was immer Krishna tut, in seiner unvorstellbaren Größe, tut er nicht, weil er es tun muss oder weil er eine Notwendigkeit hat, sondern aus seiner Barmherzigkeit. Wir haben jetzt den ersten Teil unserer Vorlesung abgeschlossen, nämlich Tattva Prakaranam gehört, das heißt 10 philosophische Punkte, die die höchste Persönlichkeit Gottes beschreiben. Ich möchte euch jetzt einladen, mit mir die zweite Division, die zweite Unterteilung des spirituellen Wissens zu hören, nämlich über die Lebewesen und zu hören, was mit ihnen ist. Wir haben jetzt Ishvara gehört, Krishna, jetzt kommt Wissen über die Lebewesen. Ich muss jetzt zu diesem Zeitpunkt kurz unterbrechen. Wie lange haben wir nach Sommerszeit? Um 7 Uhr nach Sommerszeit ist die Artik. Wir haben noch eine halbe Stunde. Der erste Punkt, also insgesamt unser 11. Punkt, aber der erste Punkt über das Lebewesen ist, dass die individuellen Lebewesen ewig dem höchsten Herrn Sri Krishna untergeordnet sind und dass sie völlig seinen Regeln unterworfen sind. Ich möchte euch hierzu einen Text vorlesen. Genauso wie die Funken eines großen Feuers und die genauso wie Funken Teile eines großen Feuers sind und wie Sonnenpartikelchen, die sogenannten Photonen, Teile der Sonne sind, so sind die Lebewesen spirituelle Atome, also kleinste Teile, die von dem höchsten Herrn manifestiert worden sind. Der höchste Herr ist der höchste Meister der materiellen Natur. Er ist der höchste Meister der illusionierenden Kraft Maya. All das ist unter seiner Kontrolle. Und auch, oder heißt es hier noch ein sehr wichtiger, das ist aber ein sehr komplizierter Punkt, den lasse ich mal, der gehört hier nicht unmittelbar dazu. Seitdem es die Vedas gibt und auch seitdem sich der Deutsche mit den Vedas auseinandergesetzt hat, ist er immer wieder an einen Satz gekommen, der von fundamentaler Wichtigkeit ist. Tat Tvam Asi. Schon mal gehört? In der wörtlichen Übersetzung, das bist du. Und es gibt eine philosophische Schule, die Schule der Unpersönlichkeitsanhänger, die sagen, das, und damit weisen sie auf das Brahman hin, nämlich Gott, bist du. Du bist also Gott, weil du ein Teil Gottes bist. So, dieser Satz ist aber nicht so richtig interpretiert. Das Lebewesen ist Tatvam Asi, das heißt, ist von der gleichen spirituellen Natur. Wenn man darauf hinweist, dass das Lebewesen herzlich willkommen, wenn man darauf hinweist, dass das Lebewesen spirituell ist, so weist man das Lebewesen darauf hin, dass es von der gleichen Natur ist wie Gott. Niemand könnte sich mit Krishna oder mit der Selbstverwirklichung erkennen, also auseinandersetzen, wenn wir nicht göttlich wären, wenn wir nur Materie wären, Atome, die durcheinander sausen in unserem physischen Körper, dann könnten wir uns nicht mit etwas, was völlig entgegen unserer Natur ist, nämlich spirituell ist, wie wir es vorhin gekennzeichnet haben, transzendental zu der Welt der Atome beschäftigen. Genauso wie es nicht möglich ist, und wir können auch nicht spirituelle Erfahrungen in dieser Beschäftigung machen. Wenn wir zum Beispiel, man kann nicht in ein Feuer treten und das Feuer richtig erfahren, wenn man nicht selber aus Feuer besteht. Man würde sofort verbrennen. So, wenn wir nicht selber spirituell wären, Teile von Gott, so wie er, Tatvam Asi, so spirituell wie er, könnten wir niemals eine Gottesverwirklichung machen und eine direkte Erfahrung von wäre nicht möglich. So, das ist also der richtige Satz, die richtige das Verständnis von diesem philosophischen Satz Tatvam Asi, das bist du, nämlich wir sind göttlicher Natur, wir sind aber nicht Gott selber, sondern ewiglich seinen Regeln untergeordnet. Der 12. Punkt, auch etwas über uns, die ewigen Seelen. Diese individuellen Seelen sind ewig. Das heißt, sie haben keinen Anfang und sie haben kein Ende. Sie sind ein Teil und ein Teilchen der Jiva Shakti des höchsten Herrn Shri Krishna. Nur an dieser Stelle taucht ein intensiver Zweifel auf. Wie kann man sagen, das Leben im westlichen Verständnis, wenn wir über Ewigkeit denken, meinen wir meistens, es hat kein Ende. Ach, sagen wir, diese Vorlesung ist ja ewig lang. Nicht? Das heißt, wir denken, ach, ein bisschen zu lang. Und es hat kein Ende. Aber wir denken nicht, die hat keinen Anfang damit. Wir verstehen ja, irgendwann ist es angefangen, mal so nach der Mittagszeit. Nicht? So. Wie können wir also sagen, dass das Lebewesen ohne Anfang und ohne Ende ist, wenn Krishna der Ursprung aller Ursprünge ist, das heißt auch des Lebewesens. Versteht ihr diesen philosophischen Punkt? Nicht. Mach ich nochmal. Wenn Krishna der Ursprung aller Ursprünge ist, ist Krishna auch der Ursprung des Lebewesens. Das heißt, Krishna hat vor dem Lebewesen existiert. Denn er ist ja der Ursprung. Der Vater zum Beispiel ist der Ursprung des Sohnes. Das heißt, er hat vor dem Sohn existiert. Nicht so, dass der Vater nach dem Sohn existiert. Der war vor dem Sohn. So, wie können wir sagen, das Lebewesen sei ewig, das heißt ohne Anfang, wenn wir gleichzeitig sagen, Krishna ist der Ursprung des Lebewesens? Das liegt daran, dass dass die Lebewesen Jiva Shakti sind, das heißt eine Energie von Krishna, die ewiglich existiert, denn wo immer Krishna ist, ist er auch seine Energie. Ich weiß, dass manche noch immer Stirnrunzeln sind. Ihr müsst dies einfach nochmal hören, denn habt ihr es, der ist letztendlich einfach zu verstehen. Der Punkt. Der 13. Punkt. Obwohl die Lebewesen von ihrer Natur her voller Bewusstsein sind und glückselig, sind sie doch verschieden von dem höchsten Lebewesen Sri Krishna, der die ewige absolute Wahrheit ist und die höchste Persönlichkeit Gottes. So, das Lebewesen ist eigentlich ist niemals Gott selber. Es ist immer, hat immer nur die Eigenschaften von Gott in einem ganz kleinen Teil. Es gibt viele Philosophen, die denken, wenn wir befreit sind vom materiellen Leben, wenn wir befreit sind von Geburt und Tod, dann werden wir eins mit Gott und werden zu Gott. Genauso wie der Wassertropfen, der in den Ozean fällt und sich auflöst im Ozean und somit im Ozean der Ozean wird. Erstmal stimmt das nicht so. Die Moleküle bleiben die Moleküle. Das wird nicht plötzlich, werden die Moleküle, die den Wasser, die den Ozean gebildet, die den Tropfen gebildet haben, werden nicht plötzlich der Ozean. Das ist etwas, was Jiva Goswami macht, diesen Punkt, diesen Stachel, den er ansetzt bei den Unpersönlichkeitsanhängern, dass ihr Beispiel nämlich nicht stimmt. Aber das soll uns hier kurz nicht bewegen. Die Lebewesen sind immer abhängig von Krishna, auch im befreiten Zustand. Denn in dem Augenblick, wo wir nicht mit Krishna verbunden sind, haben wir nicht unsere spirituellen Eigenschaften. Auch hier in der materiellen Welt merken wir das. Erst wenn wir mit Gott verbunden sind, spüren wir unser spirituelles Dasein. In dem Augenblick, wo wir nicht mehr verbunden sind, sind wir im materiellen Leben und im materiellen Bewusstsein. Das hat jeder, glaube ich, schon erfahren, oder Sebastian? Das kann man so sagen. Das Beispiel ist von dem Funken. Der Funke kann nur existieren als leuchtender Funke in Zusammenhang mit dem Feuer. In dem Augenblick, wo so ein knatterndes Funken so rausgestoßen wird aus dem Feuer, erlischt er und seine Eigenschaften der Hitze und des Lichtes sind vergangen. So hat auch das Lebewesen nur seine Existenz in Zusammenhang mit Krishna. Aus diesem Grunde, das ist eine weitere Schlussfolgerung, die dieser Punkt mit sich bringt, ist der Gottgeweihte immer bemüht, in dieser materiellen Welt, Ron, eine Beziehung zu Krishna zu haben und also immer mit Krishna verbunden zu sein und niemals von ihm getrennt zu sein. Das ist das Leben eines Krishna-Devotees. Der 14. Punkt. Die Seher der Wahrheit haben drei Ansichten vertreten über das Lebewesen und den höchsten Herrn. A, dass sie eins sind. B, dass sie verschieden sind. Und C, dass sie gleichzeitig eins und verschieden sind. Der 15. Punkt. Diese drei Ansichten widersprechen sich nicht, sondern sind völlig miteinander harmonisch. Mit anderen Worten, wir sind eins mit Gott, wir sind verschieden von Gott und das heißt, wir sind und gleichzeitig eins und verschieden. Das einfache Beispiel ist Gold, welches in einer Goldmine ist. Dieses Gold ist eins mit der Mine. Es hat die gleichen 24 Karat zum Beispiel oder 18 Karat. Doch zur gleichen Zeit ist das kleine Goldstück niemals identisch mit der Riesengoldmine. Es ist eins und doch verschieden. Die wesentliche Natur und der Charakter des Lebewesens ist transzendentales Wissen und transzendentale Liebe. Es heißt, jeder von uns hat eine Form, eine spirituelle Form, eine Persönlichkeit, die besteht aus transzendentalem Wissen. Jetzt besteht unsere Form aus Blut, aus 2 Kilogramm Kot, wenn wir noch nicht auf dem privaten Örtchen waren, aus Knochen, aus Haut und so weiter und so fort. In der spirituellen Welt haben wir eine, entschuldigt meine ruppige Formulierung, aber es geht hier darum, meine Zuhörer ein bisschen durch handgreifliche Beispiele in die Welt des Alltäglichen zu bringen. Denn für viele ist dieses abstrakte Denken ungewöhnt, dieses philosophische Denken. So, unsere spirituelle Form besteht aus Wissen. Das wird in der Bhagavad Gita bestätigt, wo es heißt, im 3. Kapitel Vers 39, das möchte ich euch gerne vorlesen in Sanskrit, Avritam Jnanam Etena. Hier ist er schon. Jnanino Nitya Vairina Kama Rupena Konteya Dushpurane Nalena Cha. Das reine Bewusstsein des weisen Wissens, also ist voller Jnanam, Wissen. Diese Form besteht aus Wissen. Und die Eigenschaft von uns ist Liebe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, essentieller philosophischer Satz. Wir haben eine Form aus Wissen und unsere natürliche Eigenschaft ist Liebe. Jedes Ding in dieser Welt wird entsprechend der Form und der Eigenschaften bestimmt. Zum Beispiel dieses Wasserglas. Es hat eine Form und eine Eigenschaft. Es hält Wasser. Oder dieses Mikrofon. Es hat eine bestimmte Form und eine Eigenschaft. Es verstärkt den Ton. Oder die Trommel. Eine bestimmte Form und das war die Eigenschaft. So haben auch wir eine Form, das ist Wissen. Und unsere Eigenschaft ist Liebe. Das heißt, wenn wir in die Unwissenheit fallen des materiellen Daseins, wird unsere spirituelle Form nur latent behalten. Sie ist nicht mehr voll da. Die Seele wird beschrieben als der 10.000. Teil einer Haarspitze, so klein. Die Form wird mit anderen Worten schrumpft zusammen. Und wir nehmen eine falsche Form an, nämlich diesen materiellen Körper. So, dieser essentielle Satz bringt eine weitere Schlussfolgerung mit sich, die im 17. Punkt, unserem 17. philosophischen Punkt beschrieben wird. Liebe zu Gott ist die natürliche und glücksverheißende Funktion des Lebewesens. Wenn diese Liebe zu materiellen Objekten gerichtet wird, im materiellen Dasein, wird sie die Ursache für alle Leiden. Das ist jetzt der ganz wichtige Punkt. Es heißt, wir haben eine natürliche Anhaftung an Krishna, genauso wie ein Magnet immer natürlich angehaftet wird an eine Eisenwand. Der strebt immer der Eisenwand entgegen und bleibt daran haften. So ist das Lebewesen immer angehaftet an Krishna. Wenn diese Anhaftung jetzt auf einen Menschen gerichtet wird, der uns wohlmeint, der uns vielleicht gefördert hat, dann wird diese Anhaftung zu Dankbarkeit. Wenn diese Anhaftung auf Reichtum gerichtet wird, materieller Reichtum, wird sie zu Gier. Money, 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 money. Nicht? Das ist, ihr kennt vielleicht das Lied. Wenn diese Anhaftung an die körperliche Schönheit einer Frau oder die körperliche Schönheit eines Mannes gerichtet wird, so wird diese Anhaftung zu Lust. Wenn diese Anhaftung sich auf Menschen richtet, wie Bettler oder Kranke oder Arme, so wird diese Anhaftung zu Güte. Mit anderen Worten, diese ursprüngliche Liebe zu Krishna, wenn wir sie auf eine materielle, auf etwas richten im materiellen Leben, und da gibt es sogenannte gute Dinge als auch schlechte, zum Beispiel das Gefühl der Dankbarkeit, ist nichts anderes als Liebe oder eine Anhaftung, die sich ausdrückt zu einem wohlmeinenden Freund. Oder das Gefühl Lust ist nichts anderes als diese ursprüngliche Anhaftung. Erinnert euch an den Magneten, der an dem Eisen anhaftet und dem Eisen entgegenstellt. Diese Liebe zu Gott, die auf eine physische Form gerichtet wird. Wenn zum Beispiel jemand neben einer wunderschönen Frau im Flugzeug sitzt und ihr laufend ins Dekolleté schielt, wird er plötzlich von unruhig und rutscht hin und her auf dem Sitz. Nicht? Er wird also Liebe plötzlich wird angehaftet und plötzlich wird er von diesem Gefühl, dieser Emotion überwältigt und ist dann in einer lustvollen Stimmung. So, der nächste Punkt hat auch unmittelbar damit etwas zu tun. Leiden kommen aus Anhaftung ans materielle Dasein. Es gibt drei Ursprünge von Leiden, die alle aus dieser Anhaftung ans materielle Dasein kommen. Das erste ist jemand, der zum Beispiel an Sünden anhaftet, wie dass er seinen Teller zu einem Miniatur eines Schlachthofes macht, das heißt dort blutig geschlachtete Tiere auf Bart, nicht? Das ist eine sehr sinnvolle Tätigkeit, die nichts mit Gewaltlosigkeit zu tun hat. Oder dass er Sünden, die in, wie zum Beispiel der Mord an, an unschuldigen Kindern, also ich meine die Abtreibung, wo sogar noch wehrlosere Geschöpfe als die Babys getötet werden. Das ist eine Sünde, die ihre Schlussfolgerung hat, diese Gewalt, die die menschliche Gesellschaft unter dem Deckmantel der Zivilisation begeht, hat, sind Brüche gegen die Naturgesetze, die dafür führen, dass Leid im Privaten einsetzt. Die zweite Ursache für die Leiden des materiellen Daseins sind sinnvolle Wünsche, Wünsche, die man noch hat, die man sich erfüllen will, die man vielleicht sich auch erfüllen kann, die aber auch wieder einen Bruch an den Naturgesetzen darstellen. Und die dritte Ursache von Leid ist Unwissenheit. Das kennen wir alle, wenn wir aus Unwissenheit das Falsche tun. Ich habe gerade gehört, die armen Schafe bei uns, den hat ein wohlmeinender Gast Orangenschalen gegeben. Also ich möchte euch sagen, tut es nicht. Wir haben gerade zwei Schafe auf diese Weise verloren. Die Schafe sind so unwissend, nicht? Der Haaransatz ist gleich bei der Stirn. Nicht, da ist nicht viel Weisheit da, die haben es einfach enthusiastisch ihren Tod gegessen. Also bitte nicht Orangenschalen an die Schafe füttern, das ist sehr leidvoll für die. Die sterben sofort. Also so ist Unwissenheit, das wäre jetzt ein Beispiel, ein sehr krasses Beispiel. Wenn wir nicht wissen, was zu tun ist und was nicht getan werden sollte, werden wir leiden. So, wir kommen jetzt noch zu zwei letzten Punkten. Ihr habt es fast geschafft. Ich weiß, es ist nicht so einfach, diese Punkte alle, also aufmerksam zu bleiben. Und der 19. Punkt ist, wenn man mit diesen unerwünschten Tätigkeiten, wenn man mit Sünde aufhört, sinnvollen Wünschen und Unwissenheit, bringt das einen zur Befreiung, zur Ebene der Befreiung, wo man seine ewige Position als Diener Krishna verwirklicht. Und der 20. Punkt, die materiellen Anhaftungen des Lebewesens resultieren, also kommen von ihrer winzigen Unabhängigkeit, diese, die ihnen durch die Barmherzigkeit Sri Krishnas gegeben ist, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Ihr mögt euch fragen, wieso kann es kommen, dass ich so materiell verhaftet bin und so ich ein intensives materielles Leben führe, obwohl ich manchmal gerne mich davon befreien möchte. Das liegt daran, weil jeder von uns einen großen Schatz hat, nämlich Unabhängigkeit. Und wir können diesen Schatz einsetzen, diese Unabhängigkeit, uns dafür zu entscheiden, ein spirituelles Leben anzufangen oder ein materielles Leben. Krishna wird nicht sich dort einmischen. Zu jedem Zeitpunkt, jeder Woche, jedem Tag, jeder Stunde, jeder Minute muss man bewusst diese Unabhängigkeit in Krishnas Dienst stellen. Das geschieht, indem man den Wunsch entwickelt, Krishna bewusst zu werden. Jetzt mag gefragt werden, woher kommt dieser Wunsch? Wir wissen, alles, was sich hier in dieser Welt darstellt, ist eine Manifestation des Wunsches. Ihr seid hierher gekommen, weil ihr es wolltet. Ihr habt ein bestimmtes Hemd an, weil ihr es wolltet. Heute Morgen habt ihr es angezogen. Nicht alles. Eine bestimmte Lebenssituation ist aufgrund des Wunsches da. Wir sind nichts anderes als Wunschkinder, Wunschergebnisse, Wunschprodukte sozusagen. Deswegen setzt Yoga oder spirituelles Leben darin an, den Geist zunächst einmal zu läutern und ihn auf eine spirituelle Ebene zu bekommen, wo man es lernt, für Krishna zu wünschen. Wenn man mit diesem, dazu gibt es ein sehr guter Punkt. Es gibt 5 reinigende Aktivitäten. Zunächst einmal Entsagung, dann, dass man Tilak trägt, dass man einen neuen Namen annimmt zur Zeit der Einweihung, dass man verschiedene Mantras chantet, die den Herrn verherrlichen, und dass man sich in der Ausübung des Opfers beschäftigt. Dies sind 5 reinigende Prozeduren, die uns zum ungetrübten, hingebungsvollen Dienst führen. Ich möchte euch erklären, ich möchte euch hiermit sagen, dass ich über diese 5 Punkte morgen in der Vorlesung sprechen werde. Das ist noch ein Geheimnis, was hiermit einfach gemeint ist. Ich weiß, dass die sehr schwierig zu verstehen ist. Also ihr müsstet morgen wiederkommen, um das zu erfahren, diese 5 reinigenden Vorgänge. Das Bewusstsein muss geläutert werden, sodass man immer wieder aufs Neue den Wunsch dafür einsetzen kann, Krishna und Gottes bewusst zu werden. So, Hare Krishna, ich bin hiermit jetzt an die ersten, zu den ersten 20 Punkten gekommen. Insgesamt gibt es 50 philosophische Punkte, aber wir werden hier enden, denn das ist mehr, als man aufnehmen kann. Ich hoffe, es hat euch etwas gegeben. Diejenigen, die nicht in einem Tempel leben, möchte ich hinweisen, wir werden Vorlesungen über diesen Bereich geben, also noch insgesamt 3 andere Vorlesungen halten oder vielleicht nur eine Vorlesung über diesem Thema. Und wer die Kassette hören will, sodass er alle 50 Punkte zusammen hat und sie sich rausschreiben kann vielleicht und auf die Wand heften kann, kann sich an Gaurachandra in Berlin wenden und dieses Tape bestellen, der es euch dann zusendet. So, Hare Krishna, sind hierzu irgendwelche Fragen? Loka Bandhu. Ja, es wird gerichtet. Wie das geht? Ein Beispiel aus der Physik. Wenn ich ein Prisma habe, weiß jeder, was ein Prisma ist? Eine Glaspyramide. Ist das richtig? Wenn man einen Lichtstrahl auf diese Glaspyramide richtet, wird der Lichtstrahl umgeknickt und zerfällt in ein Farbspektrum, in dem blau ist, grünes und gelb. So, das passiert auch mit unserer ursprünglichen Liebe zu Krishna.
Das Lebewesen ist erfüllt hiervon. Aber in einem Matteln, wenn das Gefühl mit unserem Geist zusammenkommt, unserem Matteln Geist, wird diese Liebe plötzlich auf etwas gerichtet. Jemand liebt seinen Hund oder sein, das kommt vor, Waldi ist ein Kosename. Jemand liebt Geld. Aber diese Liebe ist dann nicht mehr rein. Sie ist nicht mehr, um im Vergleich zu bleiben, wie der ursprüngliche klare Lichtstrahl. Sie ist aufgespalten. Nicht? So ist es mit dieser Liebe in der materiellen Welt. Wenn sie zum Beispiel auf Geld gerichtet wird, ist es nicht mehr reine Liebe, also diese ursprüngliche spirituelle Sache. Genau wie in dem Beispiel mit dem Prisma. Das Licht ist plötzlich diffus. Es ist nicht mehr wie dieser Lichtstrahl. Es hat aber eine Beziehung zu dem Lichtstrahl. Wenn du das Licht ausschaltest, den Lichtstrahl ausschaltet, hört das auf im Prisma. Es ist nur noch dunkel. So hat auch die Anhaftung, die man zum Beispiel ans Essen hat, oder was gibt's noch? Fahrradfahren oder spazieren gehen oder im See schwimmen oder was? Reiten, Musik. Musik ist eine große Anhaftung für viele. Ist ein Derivat, also geht hervor aus der Liebe zu Krishna. Es ist falsch platzierte Liebe, Ersatzliebe, eine Ersatzbefriedigung. Materielles Leben ist nur eine Ersatzbefriedigung. So ist das zu verstehen. Die tauchen auf im Geiste der bedingten Seelen. Wenn die Anhaftung gerichtet wird auf materielle Dinge, entstehen sofort diese Dinge wie Gier, Lust, Neid, Illusion, Verrücktheit. Weil du kommst mit der materiellen Welt in Kontakt und das beeinflusst dich. Seht das Beispiel von dem Mann, der neben einer schönen Frau im Flugzeug sitzt. Er gerät unter den Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft, also der Materie, die in dieser Form ihn agitiert, und es bildet sich Lust in seinem Geiste. Deswegen, wenn du deine Liebe immer auf Krishna richtest, Lokabandhu, wirst du frei von Lust sein. Also das ist damit gemeint. Aber so wie diese Liebe auf das Prisma gerichtet wird, verfärbt es sich und da ist plötzlich Lust da. Das Prisma ist wie der materielle Geist, der mit materiellen Wünschen voll ist. Jetzt? Gut. Kerstin? Krishna ist ein Lila Gottes. Es heißt, diese Form Krishnas ist die geeignetste Form, um transzendentale Aktivitäten auszuführen. Aber er ist auch Gott. Du machst jetzt etwas, du trennst Krishna von Gott. Aber das ist nicht so. Krishna ist Gott. Aber Krishna ist die Form Gottes, die Lilas ausführt. Gott erscheint und ist die Gott erscheint auch als unpersönliches Brahman. Der verführt keine Lilas aus, der ist nur da. Krishna erscheint auch als Überseele. Aber wenn er Lilas ausführt, dann ist er Krishna. Oder du könntest sagen, Bhagavan, dann ist es einfacher für den Geist. Bhagavan ist ein Name der höchsten Persönlichkeit Gottes. Nicht dieser Emporkömmling aus Pune natürlich, nicht? Sondern Bhagavan ist der Name Krishna. Bhagavan oder Parambrahma kannst du auch sagen. Als Krishna führt er transzendentale Spiele aus. Ja. Nein, ist auch Krishna. Nur für unser Verständnis sprechen wir von diesen verschiedenen Dingen. Gott ist ein großes Thema. Gott hat unglaublich viele Erweiterungen und Inkarnationen und so weiter und so fort. Er ist als die höchste Persönlichkeit Gottes Sri Krishna, und dieser Sri Krishna ist voll mit transzendentalen Lilas, transzendentalen Spielen. Aber er ist auch Brahman. Bar-
Kerstin, es gibt manche Dinge, die wirst du erst verstehen, wenn du ein bisschen geläuterter bist im Geist. Das muss gesagt werden. Es ist sehr schön, immer zu sehen, wie verzweifelt du versuchst, eine Granitmauer zu durchstoßen, durch die du hindurchwandeln wirst wie durch Luft, wenn du selber spirituelle Eigenschaften entwickelt hast. Hare Krishna. Wir möchten hier enden, denn wir sind jetzt in 7 Uhr Sommerszeit und haben diese Artik. Vielen Dank fürs Zuhören und Srila Prabhupada ki jai!